pseudo-kontroverse Bekenntnisse wie »Ich liebe unser Land« und propagandistische Formeln wie »Wir alle haben über unsere Verhältnisse gelebt« gehören zum Tagesgeschäft des höchsten Repräsentanten der Bundesrepublik Deutschland. Es wäre ein schwieriges Quiz, müsste man solcherlei Gemeinplätze den einzelnen Repräsentanten des Staats über die Jahrzehnte zuordnen. Die beiden zitierten Phrasen stammen zufällig von Horst Köhler. Köhler, inadäquater, wenn auch nur indirekter Nachfolge des 90er Jahre Bundespräsidenten Roman Herzog, der dereinst seine urdeutsche Sucht nach Disziplin mit den Worten untermauert hatte:
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Derart wilhelminisches Gepolter war Köhlers Sache nicht. Der erste Bundespräsident nach Rot-Grün musste dieselbe Message natürlich zeitgemäßer verpacken. So freundlich wie möglich, so pathetisch wie nötig, gilt es heute zu sagen, dass man keine Parteien mehr kennt, sondern nur noch Deutsche. Der Mann mit dem nicht unsympathischen Keksverkäufergesicht, ein Herzog Leid. Merkel und Köhler, dieses Dreamteam aus Repräsentanz und Kompetenz, war dazu angetan, ausgerechnet in Deutschland einen liberalen Konservatismus mit menschlichem Antlitz zu mimen. Köhler hat sich, wie seine Vorgänger, in die Geschichte eingeschrieben als Chefideologe von Staatswegen. Im Sommer 2006 war Deutschland erwache nicht mehr der Schlachtruf blutrünstiger Stiefelnazis, sondern kam im konformistischen Fußballfähnchenkult trotz seines naiven Partycharakters zu sich. Klarsichtige Kommentatoren wiesen damals auf die bemerkenswert gereizte Penetranz hin, mit der sich die neue deutsche Landestümelei als unverkrampft inszenierte. Von Anfang an galt der neunte Präsident der Bundesrepublik nicht bloß als volkspädagogischer Berufsrepräsentant, sondern durchaus erfahrener Funktionär, nicht zuletzt des IWF. Getreu der immer wieder zu hörenden Forderung,
Männern aus der Wirtschaft
solle der Zugang
zur Politik
ebenso wie zu Schulen und Hochschulen geebnet werden. Wachsamkeit war daher geboten, als ausgerechnet ein
Finanzexperte
ins Amt des höchsten hauptberuflichen Moralisierers gehievt wurde. Wenn nämlich Prokapitalisten moralisch werden, ist das kaum appetitlicher, als wenn das vorgebliche Antikapitalisten tun, die zu denkfaul für analytisches, geschweige denn dialektisches Denken sind. Vorhersehbar, dass Köhler, wie ausnahmslos jeder Amtsvorgänger, angetreten war, alljährlich eine wohlfeile Phrasenbastelei mit Wörtern wie
Verantwortung, wir alle, unbequeme Wahrheiten, Zuversicht, anständig, schwere Zeiten
und
Gemeinsinn
anzustellen, nicht ohne Untugenden wie
Gier, Schamlosigkeit
und
Ungerechtigkeit
anzuprangern. Das wird von seinem Amt als oberster deutscher Pädagoge erwartet. Dafür wurde er bezahlt. Dazu gehörte bei Zeiten auch
der Breite der Gesellschaft zu verstehen,
zu geben,
dass ein Land unserer Größe wissen muss, dass im Zweifel auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege
zu garantieren. Man muss nicht Gerhard Scheidts Studien über den souveränen Staat gelesen haben, um zu wissen, dass die Sphäre des Politischen und damit des Staats natürlich mit wenig anderem als Interessen und profaner Interessenvertretung zu tun hat. Damit ist freilich auch die Rolle der Streitkräfte, des Militärs umrissen. Es galt jedoch hierzulande seit 1945 bis vor kurzem als stänkernd, dies kritisch auszusprechen, als anrüchig, es zu propagieren. Viel lieber lebte man mit der kommoden Selbsttäuschung, Soldaten seien vor allem dazu da, Sandsäcke zu Dämmen aufzuschichten, wenn mal wieder ein Fluss über die Ufer zu treten droht. Wenn jetzt
der höchste Mann im Staat
eine Debatte darüber anstößt, dass solche Freunde und Helfer dort auch mal mehr als nur humanitär sein dürfen, wo sie es mit schurkischen Gesellen, nämlich echten Piraten, zu tun haben, dann verwundert doch die beleidigte Miene, mit der Köhler auf das bisschen Kritik, die doch abzusehen war, reagiert. Die Masse der Bevölkerung hat doch ohnehin kein Problem mit ihrem Deutschland und seinen olivgrünen Staatsorganen. Ein Philipp Jenninger musste 1988 noch zum Rücktritt genötigt werden, weil er, allerdings rhetorisch eher ungelenk, einer Mythenbildung über den Nationalsozialismus vorbeugen wollte, was der Guido Knopp Nation mit ihrem Instant-Weltbild natürlich ein Unding ist. Die Ideologie des NS überhaupt erst einmal zur Kenntnis zu nehmen und nicht zur bloßen Diktatur einer dämonischen Herrscherklique umzulügen, das war tatsächlich zu viel. Entsprechend erleichtert atmete man auf, als Jenninger abgetreten war. Ganz anders der Fall Köhlers. Sein Rücktritt kann von der politischen Klasse kaum gutiert werden, hat der Ökonom doch höchst funktional die Rolle des väterlichen Anwalts am sogenannten Gemeinwohl gespielt. Was er jetzt über die Funktion der Jungs in Oliv ausplauderte, war längst an der Zeit, nach bald 20 Jahren behutsam fortschreitender Militarisierung der Außenpolitik. Seine politischen Weggefährten können daher nicht anders, als den Rücktritt ehrlich zu bedauern und Köhler hinter vorgehaltener Hand als dünnhäutig oder beleidigte Leberwurst zu schmähen. Schneidigen Typen wie dem Freiherrn von und zu Guttenberg und einem Guido Westerwelle wäre das nicht passiert. In der Tat, ein Satz wie
»Diese Kritik lässt den notwendigen Respekt für mein Amt vermissen«
klingt ebenso autoritär wie beleidigt. Das hätte die amtierende Bundeskanzlerin, ansonsten stets gefasst und sachlich, an dieser Stelle, wie sie kaum zufällig genau beim selben Thema kürzlich bewies, mit einem sogenannten Machtwort weggebügelt.
»Ich verbitte mir so etwas.«
Dass nämlich jemand die Bundesregierung als Verantwortlichen einer Bombardierung in Afghanistan benennt und kritisiert. Die Rabiatheit indes, mit der Köhler nun das Zeug hingeschmissen hat, erinnert an die Überraschung, die Oscar Lafontaine 1999 auslöste, als er nach kaum 4 Monaten im Amt kein Superminister unter Kanzler Schröder mehr sein mochte. Der auffällige Trotz, der aus solch spektakulären Rückzügen spricht, mag bei Lafontaine gespeist worden sein, durch die unangenehme Aussicht, als ranghoher Mittäter des ersten Angriffskriegs der Bundesrepublik Deutschland in die Geschichte einzugehen. Genau 2 Wochen nach seinem Rücktritt flog wieder deutsches Militär über Jugoslawien. War es also wirklich nur jene Dünnhäutigkeit und mangelnde Kritikfähigkeit, die Horst Köhler nun zurücktreten ließ? Oder könnte es in diesen bewegten Zeiten andere Gründe gegeben haben? Es fällt nicht schwer zu mutmaßen, dass der konturlose Konformist, der sich für streitbar hält, das undankbare Amt des Durchhaltepredigers in der Weltkrise leid war. Eine tiefe monetäre Krise, die sich als Wirtschaftskrise bahnbricht, die wiederum eine fundamentale gesellschaftliche Krise offenbart, die doch allem Unbill ohnehin zugrunde lag, stellt auch ans Herrschaftspersonal härtere Anforderungen. Natürlich weiß so einer, dass es ein ideologischer Quatsch, ja Propaganda ist, den Menschen die Allgegenwart erbärmlicher Sachzwänge als
Herausforderung
oder gar
Mission
zu verkaufen. Dass es keiner Kreativität bedarf, Zumutungen als
Herausforderungen
zu kamuflieren und die Krise
als Chance
zu beschwören. Dennoch haben es ja manche zu wahrer Meisterschaft gebracht, in der Profession das Ernüchternde in gesalbter Weise als jenes pathetisch Gemeinschaftliche zu verklären, um es den Fängen des kritischen Verstandes zu entreißen. Was einem Herzog, einem Baring und einem Scholl Latour sowieso noch tiefere persönliche Befriedigung verschafft hätte, der Bevölkerung glaubhaft
die Spaßgesellschaft
auszutreiben, sie immer nachdrücklicher darauf einzuschwören,
den Gürtel enger zu schnallen,
verlangt nach härteren Charakterpanzern als einem Keksverkäufer.